Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehr herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie heute Morgen mit uns am Telefon Gottesdienst feiern und Ihnen und euch hier im Gemeindehaus. Der Sonntag trägt den Namen Judika, Herr, schaffe mir Recht. Das Wort über der heute neu beginnenden Woche steht im Matthäusevangelium. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Lasst uns Gott loben mit dem Psalm für diesen Sonntag im Gesangbuch Nummer 724. Die Orgelseite beginnt mit mir und die Kanzelseite antwortet mit den eingerückten Versen. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, den Menschen zu dienen. Wie oft wollen wir über andere herrschen, wollen über Menschen bestimmen und verfügen, bis sie unserem Bild und unseren Vorstellungen. So hilf uns, deiner Spur zu folgen und von dir zu lernen, der du uns von Herzen gern dienst. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christi, erbarme dich.
Jesus, der Menschensohn, ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele, dass er den Menschen diene, auch uns. Darum lobt, singet Gott, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden den Menschen.
Der Herr sei mit euch. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir danken dir für deinen Sohn Christus, für seinen Weg unter uns Menschen. Hilf uns, seinem Ruf zu folgen und ihm auf der Spur zu bleiben, dass unser Alltag etwas widerspiegelt von seiner Güte und Freundlichkeit unter den Menschen. Das bitten wir in seinem Namen. Kinder kommen nach vorne, um das Licht anzuzünden für die Lesung.
Wir hören die Lesung zum heutigen Sonntag und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Die Lesung heute steht im Hebräerbrief, Kapitel 5. Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, die ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch in dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Lasst uns antworten und Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen Platz und euch Kindern wünschen wir eine schöne, gesegnete Zeit im Kindergottesdienst. Evangelium für diesen Sonntag nach Markus im 10. Kapitel. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Jesus sprach zu ihnen: Wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, keinem Buch der Welt und auch dem besten Roman gelingt es nicht, so wie der Bibel, das Menschliche zur Sprache zu bringen. Was den Menschen im Tiefsten antreibt und schmerzlich quält, was ihn unbeschwert singen lässt oder auch verzweifelt weinen, was seine königliche Würde ist und auch sein abgrundtiefes Versagen. Nirgendwo sonst ist es so unglaublich genau in die Sprache bewegender Geschichten geflossen. Manche Ausleger haben zu diesem Predigttext bemerkt, die beiden Zebedäus-Brüder gingen auf Jesus so zu, wie es manchmal kleine Kinder tun, wenn sie ihre Eltern um etwas bitten möchten, was ihnen ganz arg wichtig ist. Wie sie all ihren Mut zusammennehmen, ihre Unsicherheit hinter einer ängstlichen Entschiedenheit verstecken. Was ich dir jetzt sage, das musst du mir aber wirklich geben. Das Matthäusevangelium hat ebenfalls seine Erinnerung an den Vorfall aufbewahrt. Anders als hier bei Markus ist es dort tatsächlich die Mutter, die zu Jesus geht und sagt: Wir wollen, dass du für die beiden tust, worum wir dich bitten. Die Mutter spricht für die beiden Söhne. Manche erkennen darin den typischen Ehrgeiz von Eltern, die alles für die eigenen Kinder tun, weil die nur das Beste verdient haben. Andere finden das nur peinlich, dass die Mutter hier für die Söhne redet. Hier sind sie selber. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten werden. Schon die Antwort auf diese Ansprache ist kostbar, finde ich, ein Kleinod, ein Schatz. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Wer ein wenig mit der Bibel vertraut ist, kennt diese Frage aus mancher anderen Geschichte. Als ein Gehbehinderter zu Jesus gebracht wird, als ein Blinder ihn ruft, immer wieder stellt Jesus diese Frage: Was willst du, dass ich dir tun soll? Selbst dann, wenn man es dem Bittenden schon von Weitem doch ansieht, wo die körperliche Not liegt, dass man denkt, was ist denn das jetzt für eine dumme Frage? Sieht doch jeder. Scheut Jesus sich nicht, sie dennoch zu stellen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist, als ob ein Patient mit einer offenen Platzwunde auf der Stirn in die Praxis läuft und der Arzt fragt: Na, wo fehlt's uns denn heute? Ich stelle mir vor, wie zum Beispiel der blinde Mensch, nachdem er in der Begegnung mit Jesus sehend geworden ist, nach Hause geht. Und dann hat er diese Frage noch im Ohr. Die Worte Jesu klingen nach. In seinen Gedanken bleiben sie ja lebendig. Als ob Jesus, Gott, weiter mit ihm, mit ihr spricht. Was willst du? Was willst du, dass ich dir tue? und dann vielleicht spürt, dass hinter dem übermächtigen Wunsch, natürlich wieder sehen zu können, ja, noch ein anderer Wunsch, eine andere Sehnsucht liegt, die bis hierhin verdeckt war, vielleicht unter dieser großen, offensichtlichen Not. Ich kann wieder sehen. Ja, aber was wünsche ich mir denn für mein Leben? Die Frage ist ja noch lange nicht erledigt. Vielleicht fängt sie jetzt sogar erst richtig an, sich zu regen, als ich merke, dass mir hier einer begegnet, der zuhört, der interessiert ist, der nachfragt, der mein Bitten ernst nimmt. Eine Tür hat sich aufgetan und jetzt schaue ich mal, was sich dahinter für mich auftut. Es mag auch Menschen geben, damals und heute, die auf die Frage Jesu, was willst denn du, gar nicht gleich Antwort geben können. Ich glaube, dass diese Frage sich im Gemüt einsenken kann wie ein Anker. Ein Seil hängt daran, das mich immer stärker mit Gott verbindet. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist eine Frage, die mitten ins Herz zielt und die mich spüren lässt, der so fragt, der ist bemüht, mich zu verstehen, mir da zu begegnen, wo mein Herz schlägt, worauf mein Sehnen zielt. Selbst wenn ich vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was ich da wünsche, sagen kann, was ich erwarte, wenn ich ahne, vielleicht auch, dass dieses Sehnen über das menschlich Erfüllbare vielleicht auch hinausgehen mag. Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Die beiden möchten in der Welt Gottes gern die Ehrenplätze neben Jesus einnehmen. Sie möchten gern mit ihm herrschen. Vor dem Passafest spüren sie, dass der Weg Jesu auf eine Krise, auf eine Entscheidung zugeht. Es wird etwas geschehen. Wenn Gott sein Reich aufrichtet, dann wollen wir vorne mit dabei sein. Dass sie nach den ersten Plätzen verlangen, das sei gar nicht so abwegig, habe ich gelesen. Die Forschung sieht Hinweise darauf, dass die Zebedäus-Familie zur weitläufigen Verwandtschaft Jesu gehörte. Daraus könnten sich solche Ansprüche ableiten lassen. Trotzdem schütteln wir alle wahrscheinlich innerlich den Kopf. Die beiden haben ja wohl überhaupt nichts verstanden. Das geht doch bei Jesus wirklich anders zu, oder? So reagieren jedenfalls die Jünger. Das direkte Umfeld, das ja auch heute meistens sehr sensibel darauf reagiert, wenn einer den Kopf etwas höher rausstreckt, wenn ein Mensch Ambitionen hat. Hier reagieren sie mit Unwillen. Was spielen die beiden sich da in den Vordergrund? Interessant. Jesus reagiert anders. Diesen freimütig ausgesprochenen Wunsch verurteilt er nicht. Mit dem, was Menschen ihm sagen, geht er behutsam um. Wir kennen das, wenn ein Gespräch schon vorbei ist, bevor es richtig begonnen hat, weil ich abgekanzelt werde, korrigiert, vom Besserwisser belehrt, beschwichtigt, abgebügelt. Und ich glaube, wir alle spüren oft sehr genau, ob unser Gegenüber wirklich Interesse hat an uns und daran, was uns eigentlich bewegt. Auch wenn das vielleicht mal gerade schräg rausgekommen ist, mir selber vielleicht auch noch nicht ganz klar und sortiert, was ich wirklich will, wirklich suche und brauche, ja, und vielleicht auch meine Spur daneben liegt. Jesus jedenfalls, er kanzelt die beiden nicht ab. Er beginnt hier, ausgelöst durch ihre Bitte, erst eigentlich ein Gespräch. Wünsche, das ist uns auch allen klar, müssen nicht immer erfüllt werden. Eine Sehnsucht muss nicht immer an ihr Ziel kommen. Aber wo sie verdrängt wird, da bahnt sie sich meist ganz ungut im Verborgenen ihren Weg, drückt sich aus in Gefühlen des zu kurz gekommen, des Betrogenseins, des Kämpfen und sich behaupten müssens oder auch des Rückzugs in die Verbitterung. Auf die Bitte der beiden reagiert Jesus behutsam. Es ist ein Raum da, einen Herzenswunsch aussprechen zu können, ohne gleich bewertet zu werden. Ein Gespräch vertieft sich und führt weiter. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Auch das, denke ich, geht uns manchmal tatsächlich so. Im ersten Moment scheint es doch eine klare Sache zu sein. Und manchmal merke ich, hoppla, da steckt noch mehr und anderes dahinter. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich, Jesus, getauft werde, fragt Jesus in Andeutung seines bevorstehenden Todes. Doch, die Brüder verstehen, was er meint. Wer Jesus nahe sein will, rechts oder links, jedenfalls an seiner Seite, lernt, auch den eigenen Tod ins Auge zu nehmen, ja, ihn vielleicht sogar anzunehmen. Jesus nimmt die Jünger in ihrer Bitte sehr ernst. Er zeigt ihnen deutlicher noch, wonach sie fragen, denn so ganz wissen sie das ja noch nicht und hilft ihnen damit, ihrer eigenen Sehnsucht weiter auf der Spur zu bleiben. Ihr wollt rechts und links neben mir sitzen, ihr wollt mir nahe sein, ihr wollt mit mir herrschen? Gut, dann zeige ich euch, was das bedeutet. Schaut euch an, wie ich Jesus herrsche, wie ich Macht ausübe, auf welche Weise ich Menschen begegne und wie ich Veränderungen anstoße in dieser Welt und im Leben von Menschen. Schaut hin. Aber macht euch darauf gefasst, dass es anders ist, als ihr es kennt, von euren Politikern, von Wirtschaftsführern und Vorgesetzten. Und dann überlegt euch noch einmal, ob es wirklich das ist, was ihr wünscht, was ihr sucht, als ihr eure Bitte ausgesprochen habt. Worum geht es euch bei der Frage nach den besten Plätzen? Um eine Position, die Ehre, Macht und Einfluss verspricht, oder um die Nähe zu mir, um den Wunsch zu lieben und in Liebe etwas zu bewegen? In die zeitliche Nähe zu diesem Gespräch, wie bei uns heute auch im Feiern des Kirchenjahres, deswegen sind diese Texte so gewählt, in die zeitliche Nähe fällt ein Abendessen, bei dem Jesus noch einmal zur Klärung dieser Frage beiträgt. Er tut es nicht nur für die beiden Brüder, sondern für die Jünger, Jüngerinnen, mit ihnen alle, die sich Jesus verbunden fühlen. Den Verlauf dieser besonderen Mahlzeit hat uns auch der Evangelist Johannes überliefert. Er erzählt, wie Jesus sein Obergewand ablegt, eine Schüssel mit Wasser nimmt, ein Tuch und dann beginnt, den Jüngern damit den Staub der Straße von den Füßen zu waschen. An drei Stellen, nämlich als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigt, gibt es ganz heftigen Protest aus dem Jüngerkreis. An drei Stellen und hier und an dieser Stelle, als er sich hinkniet, die Schüssel nimmt und das Tuch und für die anderen den Dienst eines Sklaven tut. Auf gar keinen Fall, hör auf damit, ruft Petrus. Du bist Meister, Herr, Lehrer, König. Es kommt gar nicht in Frage, dass du dich hier zum Sklaven machst. Jesus sagt, ihr habt recht, ich bin Herr und Meister, aber nun schaut her, auf welche Weise, und nehmt euch ein Beispiel daran. Den Zebedäus-Söhnen sagt er und wendet sich auch hier an den ganzen Kreis der Jüngerinnen und Jünger. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will, soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Das ist ein anspruchsvolles Gespräch geworden. Aber die Zebedäus-Brüder haben ja auch eine wichtige Frage gestellt. Und jetzt? Jetzt sind sie selbst in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Sie können sagen, ja, genau, das suchen wir. Wir möchten in der Nähe Jesus sein, um mit seinen Augen auf die Welt und auf die Menschen zu schauen. Wir möchten mit ihm herrschen, indem wir uns darin üben, in allem, was wir tun, auch zu dienen. Weil wir wissen, es wird kein Zeichen von Schwäche sein, sondern im Gegenteil eine Weise, stark zu sein und Einfluss zu nehmen und etwas zu verändern in der Welt. Schülerinnen und Schüler merken das doch meistens, in welcher Haltung eine Lehrerin, ein Lehrer ihnen begegnet. Sie würden diese Sprache aus dem Evangelium nicht wählen, aber doch genau dies merken, ob ein Mensch anderen dienen, also Unterstützung gewähren, sie besser und stärker machen, ihnen Gutes tun möchte. Und ich glaube, Sie merken auch, dass das eine eigene Autorität hat, die auf Gewalt verzichten kann. Mal schauen, wie unser neuer OB sein Amt wahrnimmt. Ich habe ihn nicht gewählt, aber es tut mir schon ein wenig leid. Natürlich, er tut mir schon jetzt ein wenig leid. Natürlich, ich glaube, das wissen auch alle, wird er nicht alle Versprechen, die er vor der Wahl gegeben hat, halten können. Das habe ich jetzt noch nach keiner Wahl von niemandem erlebt. Aber er sollte doch eine ehrliche Chance bekommen und zeigen können, wie er leiten will. Und ob es ihm gelingt, den Menschen in der Verwaltung und in unserer Stadt einen guten Dienst zu erweisen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Es ist eine ernst gemeinte Frage. Jesus nimmt mich ernst. Seine Frage hilft mir, mich selbst und mein Wünschen und Wollen zu klären. Sie lässt mich frei, meine Entscheidungen zu treffen, so wie ich sie heute eben treffen kann. Wie liebevoll Gott mit seinen Menschen umgeht, was er dafür alles auf sich nimmt. Wir sehen es in den Geschichten der Passion und von Ostern. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Thank you. Herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet am Mittwoch um 18 Uhr in unserer Kirche. Herzliche Einladung auch schon zu den Ostergottesdiensten am Gründonnerstagabend um 19 Uhr, etwas früher, als wir es aus Vorjahren kennen, und auch etwas anders. Wir werden hier im Gemeindehaus ein Feierabendmahl an Tischen feiern und in dem Rahmen auch das Abendmahl. Herzliche Einladung dazu. Es ist nicht unbedingt nötig, aber hilft für die Vorbereitung, wenn Sie sich bei uns im Büro dazu anmelden. Am Karfreitag feiern wir Gottesdienst mit Abendmahl und mit unserer Kantorei in der Kirche um 10 Uhr. In der Osternacht, wie gewohnt, um 6 Uhr in der Kirche mit Osterfeuer und anschließendem Frühstück. Dann am Ostersonntag um 10 Uhr Abendmahl in der Kirche und am Ostermontag um 11 Uhr einen Familiengottesdienst wieder hier im Haus. Sie finden die Termine auch alle auf unserer Monatsinfo, das ausliegt oder auf der Homepage zu finden ist. Dann herzliche Einladung. Wir hatten das vor Corona immer mal wieder, einen offenen Gesprächskreis, der nach den Interessen der Teilnehmenden seine Themen selber findet, in Abständen von 1-2 Monaten. Einige Menschen würden das gerne wieder beginnen. Am Dienstag, den 4. April um 19.30 Uhr kommen wir zusammen unter dem Thema generell in dieser Reihe zwischen Himmel und Erde. Das lässt viel Raum für Themen und Fragen. Für den ersten Abend haben wir vorbereitet dann die Frage nach dem Frieden, innerer und äußerer Frieden. Dienstagabend, 4. April 19.30 hier im Gemeindehaus. Dann weise ich Sie schon hin auf die Altkleidersammlung für Bethel. Sie findet vom 13. bis 15. April statt. Sie können, wenn Sie möchten, wieder Säcke einfach hier am Gemeindehaus abstellen. Die Tüten dafür bekommen Sie im Gemeindebüro. Sie liegen auch, glaube ich, dann aus vorher. Den kommenden Sonntag sollte ich noch erwähnen, um 10 Uhr mit Abendmahl in der Kirche. Es sind im Foyer noch 2 Kartons mit einer wirklich wieder sehr, sehr schönen Ausgabe unserer ökumenischen Zeitung, des Ökurier, noch mitzunehmen und auszutragen in den Hausnummern in der Elsa-Brennström-Straße 5 bis 7 und ab Hausnummer 20. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, im Lauf der Woche dort mit so einem Karton einfach in jeden Briefkasten eine Zeitschrift zu werfen, dann sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Karton heute mitnehmen. Die Kollekte des vergangenen Sonntages für das Informations- und Hilfezentrum Wendepunkt hier in Mainz erbrachte einen Betrag von 277,29 €. Herzlichen Dank, Gott segne Gebende und auch die Verwendung dieses Geldes. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Stiftung Niederramstädter Diakonie und soll zugutekommen einem Neubau des Gemeindehauses Erlenweg, ein Betreuungsangebot für Menschen mit schwerer Behinderung, aber auch offenen Türen für jeden Menschen. Wir hörten als Orgelvorspiel von John James Voluntary in A-Moll und werden zum Ausgang von Matthew Kemmich eine Gavotte hören. Ja, und dann herzliche Einladung nach dem Gottesdienst in unsere Bücherei oder auch am Eine-Welt-Laden sich noch umzuschauen oder zu einer Tasse Kaffee da zu bleiben. Wir mussten Abschied nehmen von einem Menschen aus unserer Gemeinde. Verstorben ist Frau Ella Engemann, geborene Wolf, im Alter von 86 Jahren. Unser Gott, du Freund des Lebens, schenke Frau Engemann jetzt Leben bei dir und Frieden. Tröste und begleite ihre Angehörigen und alle, die um sie trauern. Amen. Lasst uns beten und dazu aufstehen und gemeinsam das Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, singen.
Was sind wir so unruhig in unserer Seele? Sende uns dein Licht, guter Gott, damit wir ein Ziel erkennen und einen Weg zu einer Welt, in der Friede und Gerechtigkeit herrschen. Was sind wir so aufgeregt in unserer Seele? Sende uns deine Wahrheit, guter Gott, damit wir Falsches von Rechtem unterscheiden und erkennen, was unsere Aufgabe ist. Wir rufen zu dir.
Wir so verstört in unserer Seele. Sende uns deinen Geist, guter Gott, damit wir uns von Ängsten lösen und Mut fassen, um da zu sein für die, die uns brauchen. Was sind wir so betrübt in unserer Seele? Sende uns deinen Trost, guter Gott, damit wir andere trösten können und Zeugen werden für dein Licht und deine Wahrheit. Wir rufen zu dir.
Bei dir, verlassen den Bannkreis der Sorge um uns selbst und bringen vor dich all die, die dein Licht und deine Wahrheit brauchen. Die Gefangenen, die Hungrigen und die Verlassenen, die Erschöpften, die Verwirrten, die Heimatlosen und die Kranken. Frau Ella Engemann und alle unsere Verstorbenen und die Menschen, die sie vermissen. Wir rufen zu dir.
Was ich dir tun soll. Lasst uns in der Stille Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Wir warten auf dich. Komm du uns nah, dann werden wir dir danken, dass du unser Gott bist. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Musik.